Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten, weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil Fände werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Wing-Schleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte, so dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Ey, ich muss sagen, ich bin seit langer Zeit wieder mal richtig gut vorbereitet. Wirklich, ich habe die Rap-News der letzten Woche gecheckt und habe mir jetzt auch zum Jahresanfang wieder mal vorgenommen, richtig am Start zu sein und diesen Rap-Kosmos auch so zu durchdringen und den wieder mal in mich reinzulassen.
Das sind noch genau die Vorsätze, die man sich eigentlich nicht machen sollte. So, dieses Jahr bleibe ich bei Rap richtig up-to-date.
Ja, aber ganz ernsthaft, ich habe jetzt jahrelang versucht und jedes Jahr habe ich gesagt, so, dieses Jahr steige ich aus, dieses Jahr rufe ich die Exit-Hotline an, dieses Jahr reiche ich bei Falk Schacht die Kündigung ein und sage ich...
Hä, bei raus. Falk Schacht musst du die Übergabe machen. Hier sind meine Hip-Hop-Kontakte, kümmer du dich ab jetzt um Rap.
Hier ist mein Telefonbuch. Guck mal, dieses Telefonbuch, dieses schwarze Moleskine-Telefonbuch, in dem ich alle meine Kontakte eingehe. Das gibt's tatsächlich übrigens, ja. Ich hatte ja früher wirklich ein Telefonbuch und da waren wirklich super Nummern drin. Also von Max Herrer bis Haftbefehl waren da, glaube ich, alle drin. Aber die haben alle...
Neulich, wir haben eine Freundin zu Besuch gehabt und waren so, lass doch mal gucken, so wer Single ist in meinen WhatsApp-Kontakten, vielleicht ist da was für dich dabei. Und dann habe ich so gemerkt, Alter, ich habe so viele Rapper eingespeichert, ich habe gar keine richtigen Kontakte, ich habe nur so lauter Rapper, die mich teilweise gar nicht mögen und so, das ist ganz komisch. Von irgendwelchen Klärungstelefonaten, ja. Und so dann.
Und waren diese Rapper wenigstens Single und konntest du sie vermitteln?
Das Interesse war dann immer relativ schnell unten, wenn ich gesagt habe, das sind Rapper.
Hey Mauli, ja? Das Verrückte ist, wir sind ja am Telefon jetzt miteinander verbunden die Verbindung ist unglaublich schlecht. Also unglaublich, ich höre dich gut. Abgehakt.
Das ist weird, denn ich gebe mir wirklich die größte Mühe. Ach so, na klar. Ja, ich kann dich über WhatsApp-Call anrufen, das ist besser.
Warum? Hast du schlechte Verbindungen?
Nee, ich bin im Keller. Ich bin im Keller,
wo ich sitze. Verstehe.
Das ist der Klassiker. Ja, mit Kerst telefonieren ist immer über WhatsApp-Call. Ich rufe dich gleich mal über WhatsApp an, ja? Eine Sekunde.
Sitzt du in so einem richtig schönen schwäbischen Einfamilienhaus im zu betonierten Keller?
Ja.
Ist das geil.
Die Antwort ist ja und die Antwort ja kam von Cass. Cass ist nämlich mein Gastgeber für diese Woche. Ich besuche ihn gerade für eine Woche. Wir sind gestern Nacht runtergefahren, weil wir dachten, mit Kind 6 Stunden auf der Autobahn, das sollte am besten schlafen. Und dann haben wir einfach die Nacht genutzt. Deswegen bin ich jetzt auch so frisch und höre mich so excited an.
Aber du weißt doch, die besten Sendungen, die wir jemals gemacht haben, waren doch nach so schlaflosen Nächten, wo man so nach 4 Stunden voll alkoholisiert wieder aufgewacht ist und jetzt geht's los.
Weißt du, warum?
Die wundersame Rap-Woche.
Weißt du, warum? Weil man einfach locker lässt und man denkt auch nicht so viel. Also erstens, man denkt nicht so viel nach, man kann auch nicht so gut nachdenken und zweitens, man hat so diese leichte Schlaftrunkenheit, wo man alles lustig findet, obwohl es vielleicht einfach nur irgendwas ist.
Ja, es gab große Versuche von irgendwelchen DJs, die auf Kokain aufgelegt haben oder auf allen möglichen anderen Drogen und sie mussten leider feststellen, dass ihre Sets nicht so besonders gut waren. Aber sie selber haben die extrem abgefeiert.
Ich dachte, du meinst, die so nach der Afterparty sagten, ey, jetzt eigentlich einen Podcast aufnehmen, das wär's, Mann. Wir hätten voll das Zeug dazu.
Ich glaube, das gibt's. So entstehen manche Podcasts auf jeden Fall. Ich habe jetzt gestern auch wieder so einen Podcast gehört, ich bin dazu eingeladen worden, deshalb möchte ich den jetzt namentlich
zerreißen, nicht nennen. Ja, lass mal gut sein.
Nee, aber die haben es kommt wahrscheinlich früher oder später sowieso raus, aber die haben dann ein Interview mit Henrik M. Broder gemacht, ja, und Henrik M. Broder ist ja einer der größten unsympathischen und politisch schwierigsten, also einfach ein Drecksack eigentlich, im Endeffekt ein Drecksack, ja, und dann meinen die, ja, und sie machen ja auch so ein Medienmagazin. Wie heißt es nochmal? Er so, ja, die Achse des Guten. Und ich meine, man kennt die Achse des Guten als Schmier- und Hetzblatt. Und wenn man sich auf Henrik M. Broder vorbereitet, sollte man die Achse und es kommt nur online raus? Und dann macht er auch noch so einen Witz und meint, nee, wir planen das jetzt auch als Theaterstück fürs deutsche Theater. Und diese Typen checken halt gar nichts so und kannten dessen Website nicht.
Mann,
so.
Krass.
Gut, aber wir sind ja immer vorbereitet, wir sind am Start. Grüße an Cass an dieser Stelle.
Grüße
und
zurück.
Wie war die Fahrt?
Chillig, würde ich sagen. Also Aquaplaning und dadurch irgendwie kaum jemand auf der Straße. Man ist so ein bisschen geschlittert, aber man war allein, also ist okay gewesen, würde ich sagen.
Blitzeis. Und welche Autobahn bist du gefahren? A9.
Standard. A9. Bis Würzburg oder so, oder wo biegt man da ab?
Echt? Und dann bist du über Würzburg gefahren?
Ja, ja.
Ach, schön.
Ja, wirklich, das ist schön. Eine schöne, halt schön. Dunkel, schöne man hat nichts
Strecke,
gesehen,
man sieht
aber
halt nachts nicht.
Ey, irgendwo hinter so Leipzig sind wir durch so einen lächerlich großen Wald aus so Windrädern gefahren. Das sah komplett verrückt aus, weil die hinter so einem Hügel aufgetaucht sind und alle haben geleuchtet natürlich. Aber egal, was redest du jetzt über die schönsten Autobahnabschnitte oder was? Ich wollte dir eigentlich auch einen Tipp geben, Steiger, wenn du dich jetzt so für Rap und Up-to-Date bleiben interessierst. Ich habe eine neue Instagram-Seite entdeckt, die heißt Rap-Leben. Die sind noch geiler als Rap-Check fast. Posten zwischendurch immer so Newcomer, das ist alles ein bisschen egal. Aber die haben zum Beispiel eine News geschrieben über Raff. Die Liste seiner persönlichen Erfolge und geschäftlichen Erfolge kann sich durchaus sehen lassen. Besonders die letzten 6 Monate sind dabei extrem beeindruckend. Denn der Rapper aus Wien hat in diesem Zeitraum allein mindestens 12 Millionen Euro verdient. Diese Summe geht ganz direkt aus seiner Aufzählung hervor. Man kann davon ausgehen, dass die Zahlen weitaus über 15 Millionen liegen. Was ein heftiger Erfolg für Raff Camora. Und dann so Blessing Hands. Also keine Ahnung. Was für eine geile News. Muss dazu allerdings auch sagen, die Liste von Raff mit seinen Accomplishments war sehr direkt. So, er hat dann so geschrieben, ja, Verlagsdeal über 2 Millionen, 9 Platten-Deal über 7 Millionen. Und so, er schreibt das einfach dazu, wie viele Millionen er gekriegt hat. Keine Ahnung, was
ja,
daran
war.
Ich finde es super lustig.
Doch. Immer Geschäftsgeheimnis ist. Niemand verrät es. Dieter Bohlen verrät nie, wie viel Millionen er schon wieder abgegriffen hat.
Weil er sich geschämt hat vor Raff.
Das ist einfach die deutsche Mentalität, Mann. In Amerika bollt jeder mit seinen Verträgen und seinen Zahlen, die er kriegt. So, weißt du, was ich meine?
In Österreich auch.
Früher kriegst du halt amerikanische News jede Woche, dass irgendeiner jetzt für 7, für 9, für 15 Millionen irgendwo gesigned hat. Aber hier in Deutschland, ihr wisst
doch... Man redet nicht drüber.
Man redet nicht drüber.
Ja, außer Lil Leno, der hat's verstanden und das finde ich gut.
Das hast du auch mitbekommen, dass er einfach random... Das fand ich super krass.
Dass er seine Oma gedisst hat. Habt ihr das mitgekriegt?
Das habe ich auch mitbekommen, ja. Nee, aber er hat auch Fans so Sachen geschenkt zu Weihnachten oder die haben ihm geschrieben, hey, ich würde mir das gern kaufen, kannst du mir 500 Euro überweisen? Also ja, klar, schick PayPal.
Wirklich?
Ich weiß nicht, ja, voll. Und dann weiß ich nicht, ob darauf sich Leute auch so Stories ausgedacht haben oder so. Weißt du, weil das ging, irgendwann ging das ein bisschen zu einfach. Einer schickt ihm so ein Bild, sagt so, jo, hier, mein Auto ist kaputt, kannst du mir auf Ehren ananassen Taui rübersliden? Und der so, ja, gib PayPal, geht's dir gut? Ist irgendwas passiert beim Unfall? Gib PayPal.
Oh, und der hatte bestimmt so einen miesen Drogenflash auf Liebe, so, weißt du, was ich meine? Und dann am nächsten Tag hat er gedacht, oh, die Liebe war so viel zu viel ausgeschüttet worden, weißt du, was ich meine? Der hat doch auch... Einem Fan hat er sogar den Führerschein bezahlt, habe ich gelesen.
Okay, aber das ist aber geil.
Ja,
ey,
das
ganz
ist mega
ernsthaft,
geil.
Aber ich hoffe, dass er sich einfach irgendwie so ein Limit gesetzt hat und gesagt hat, hey, bis 15.000, scheiß was drauf, ich hau raus. Ist
ja,
mir auch egal, wenn ich angelogen
so.
Werde, naja gut, okay, die müssen es selber wissen, dann entscheidet halt irgendwie das Karma. Aber ich finde es gut, ich finde auch wirklich, du darfst nicht nachfragen, also wenn du gibst, dann darfst du nicht nachfragen, wofür. Also ich gehe doch nie zu irgendeinem Typ, der in der U-Bahn mich anhaut und sagt, aber nur für Brötchen, ja, nicht für Alk. Das mache ich doch nicht. So, wenn ich dem 2 Euro gebe, dann gebe ich dem 2 Euro. Wenn ich ihm 10 Euro gebe, habe ich euch erzählt, dass wir neulich auf der Landstraße gesprochen wurden. Das war die Mega-Geschichte.
Von 2 Leuten hintereinander sogar. Ne?
Nee, der andere, sein Sohn stand dann an einer anderen Stelle und hat... dort denselben Trick versucht. Aber das war gut. Ja, und dann denke ich mir, ja, okay, Bruder, du hast kein Benzin, klar, hier gibt es auch überhaupt keine Tankstelle in der Nähe, ist scheißegal, hier 5 Euro.
Nimm diesen 5er.
Ist doch okay. Also gerade wenn man das hat und wenn man Lil Leno ist und Verträge hat und so, dann kann man auch raushauen. Sollte man auch tun.
Ja, man sollte mal ein bisschen mehr so dieses positiven Dinge supporten. So Sierra Kid macht das auch zum Beispiel, dass er öfter sagt, so wem geht's übertrieben beschissen. So, der macht es meistens über Twitter und sagt dann auch, ey, wer hat Probleme? Der ist ja eh ziemlich fannah, so weißt du.
Wisst ihr, wie viele
PayPal-Links einfach hier unten?
Wisst ihr, wie viel Geld die Handvoll kommunistischer Abgeordneter im steirischen Landtag und in der Grazer Bürgerschaft? Ja, das sind irgendwie so, in der Grazer Bürgerschaft haben die drei offizielle Vertreter und die Bürgermeisterin, die ist ja jetzt Kommunistin von Graz und die erste Bürgermeisterin in Graz überhaupt, und die kriegt 9.000 Euro für ihr Bürgermeistergehalt. Und dann haben sie ja jetzt im Dezember den Tag des offenen Kontos gemacht und dann hat sie gesagt, ja, 2.200, mehr will ich nicht, mehr brauche ich nicht, die restlichen spende ich rein. Diese Handvoll kommunistischer Abgeordneter oder Mandatsträger im steirischen Parlament und in der Grazer Bürgerschaft, die haben 200.000 Euro im letzten Jahr gespendet.
Krass.
Einfach, weil die in großen Teil ihres Einkommens einfach in so einen Topf werfen. Und da kann auch jeder kommen und sagen, hey, ich habe Probleme mit der Miete. Ich habe Mietschulden und so. Und
dann meine Waschmaschine ist kaputt gegangen.
Ja, genau. Hey, aber ganz ernsthaft, wenn du nichts hast, also wenn du wirklich gerade mal so über die Runden kommst, dann fick dich eine kaputte Waschmaschine.
Natürlich, voll. Ja.
Wenn du eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern bist und gerade mal so über die Runden kommst und deine Waschmaschine fällt aus, du bist richtig im Arsch.
Ey, Steiger, du kannst so krasse Bilder zeichnen. Schreib mal Lilano eine Nachricht, der glaubt dir das.
Würde ich machen. Sag, du sammelst noch Geld für dein nächstes Buch. Das muss noch ein bisschen finanziert werden. Du suchst noch Investoren.
Darüber kann ich nicht sprechen, aber ich kann es auf jeden Fall mal auf so eine auf eine Liste setzen, auf jeden Fall, und die dann im nächsten Jahr abgehakt.
Ey, ganz kurz noch, Steiger, weil du gesagt hast, du hast einen unprofessionellen Podcast gehört. Ich habe auf der Fahrt einen sehr professionellen Podcast gehört, und zwar den Dorfkrug von Zugezogen Maskulin. Und da habe ich jetzt zum Beispiel die mit Felix Lobrecht gehört, und dann dachte ich mir, krass, ne, was man alles aus dem rausbekommt, wenn man den richtigen Sachen fragt. Was das ausmacht, wenn man sich vorbereitet und so mit einer Intention reingeht, ey, ich möchte jetzt das und das über jemanden erfahren, dann ist mir so aufgefallen, was wir für Dullis sind, dass wir einfach immer so irgendwie reingehen und sagen, ja, der ist nett, ja, mal gucken, wird bestimmt cool. Das ist schon, die machen das richtig krass, Mann. Hast du den mal gehört, zufällig?
Nein, noch nicht, aber zur nächsten Vorbereitung auf Felix Lobrecht höre ich mir dann so einen Podcast an, wo die Leute richtig ernsthafte Fragen stellen, und dann kann man so weitergraben. Weißt du, dann nimmt man sich eine Frage raus und sagt, oh, in dem Podcast hast du das und das erzählt. Das dann natürlich machen.
Man macht einfach die Fortsetzung. Das müssen wir
machen. Nein, ich finde ganz ernsthaft, also ich möchte jetzt einfach mal eine Lanze brechen für beide Ansätze. Ja, der eine ist irgendwie so, okay, ich lade den Menschen ein und ich möchte diesen Menschen kennenlernen, und man macht das einfach wie so ein normales Gespräch. Und ich glaube, das mögen die Leute natürlich dann an unserer Atmosphäre halt eben auch. Die Leute können einfach mal auch sein und müssen sich nicht erklären, und auch da kommen ja durchaus überraschende Dinge raus. Und das andere ist irgendwie diese akribische Vorbereitung, wo man dann auch wirklich mit dem Ziel ins Gespräch geht, und ich möchte jetzt einfach den anderen auch so ein bisschen herausfordern und challengen, und da möchte ich gewisse Sachen wissen, weil ich schon was weiß davor. Und beide sind legitim auf jeden Fall, und ich glaube auch, wir haben beide Ansätze ja auch immer wieder.
Du, ja, stimmt.
Mach dich nicht schlechter, Mauli.
Nein,
mach
dich nicht 0%.
Schlechter. Das ist ganz großartig. Wirklich, Leute schreiben mir, Leute rufen mich an und sagen, der Mauli ist so schnell. Und dann denke ich mir immer, ja, wenn man einfach so schnell sein könnte wie mein Partner Mauli, das wär's, ja. Und dann komme ich mir immer so vor wie so ein alter Shell-Öltanker, der so mitten auf dem Ozean so langsam endet, und du bist so dieses Beiboot, was so die ganze Zeit so Greenpeace, was so
kann ich ein Jetski sein? Kann ich ein Jetski sein?
Ja.
Kann ich diese Teile an den Füßen sein, mit denen Leute so Loopings machen?
Du bist der Greenpeace-Jetski auf jeden Fall, der den behäbigen Walfänger aufhält.
Danke, das war noch, ey, das sind auch nur, also, das war so, ach ja, stimmt, ja, das geht ja auch. Man kann sich auch voll den Kopf machen, voll schlau eigentlich, weißt du. Das hat mich so bereichert irgendwie. Naja. Wenn Leute schon das irgendwie für sich jetzt neu entdecken, falls Leute das noch nicht gehört haben, die Folge mit Drangsal ist auch unvergleichlich lustig. Also
gut, also da habe ich auf jeden Fall was, auf was ich mich freuen kann. Ich bin letzte Woche auch über einen Podcast gestolpert, der heißt Disrupt und ist vom Handelsblatt.
Klar.
Und das ist ein Zukunftspodcast, ja? Also Disrupt natürlich von dieser disruptives Management oder disruptives Verhalten im Geschäftsleben.
Nee, erklär mir mehr darüber.
Dass man halt richtig was aufwühlt und umkrempelt und so Elon Musk-mäßig so einen Ruck durch die Firma geht oder einen Ruck durchs Unternehmen geht und einfach mal den Baum schüttelt und alles Überflüssige dann so quasi abwirft. Das ist, glaube ich, so die Idee dahinter. Und der Podcast heißt halt eben auch Disrupt und dann geht es um Zukunftstechnologie. Technologien. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil wir ja ganz viel neulich über Yuval Harari, der da die schlimmsten Dystopien teilweise an die Wand malt, aber natürlich auch die Chancen aufzeigt. Und dann gab es halt eine KI-Forscherin, die da im Interview saß und die meinte, naja, also das alles wird gar nicht so passieren. Also es werden andere krasse Dinge passieren, über die wird aber viel weniger geredet. Aber dass Maschinen einen jetzt lesen können oder dass Maschinen selber Computerprogramme programmieren werden können und so, das wird in absehbarer Zeit einfach nicht funktionieren. Und die hat halt auf etwas hingewiesen, was wirklich sehr, sehr wichtig ist. Diese ganzen Algorithmen, diese ganzen künstlichen Intelligenzen, die heute programmiert werden, die werden ja von Menschen programmiert, die jetzt in der Jetztzeit leben. Mhm. Ja? Und wenn zum Beispiel diese Social Scoring-Geschichten eingerichtet werden oder wenn jetzt irgendwie im amerikanischen Justizsystem künstliche Intelligenz benutzt wird, um über die Prognose eines Straftäters irgendwie zu befinden. Das wird ja eingesetzt mittlerweile. Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast. Also,
dass das tatsächlich schon in Betrieb ist, wusste ich nicht. Nee.
Ja, das wird in manchen Bundesstaaten wird das halt eben schon gemacht. Also so quasi, wie groß ist die Prognose, dass der verurteilte Straftäter jetzt wieder straffällig wird. Mhm. Ja? Und das Problem an diesen künstlichen Intelligenzen, die werden natürlich jetzt von Menschen programmiert. Das heißt, auch diese ganzen Biases, also die ganzen Vorurteile, die Menschen jetzt haben, die fließen natürlich in diese künstlichen Intelligenzen ein. Und die ist natürlich dann nicht objektiv. Mhm. Die kann das nicht objektiv beurteilen, weil sie ja so programmiert wurde mit den gesamten Vorurteilen, die jetzt schon existieren.
Ja, aber an was wird dieser Roboter dann auslesen, was die Prognose sein kann? Also sprich, der kann ja nicht einfach nur sozusagen dein Strafregister durchlesen.
Nee, der wird schon Ethnicity und sowas mit einbeziehen,
der hört dann
oder?
Der hört auch mit im Gericht zu, oder was?
Nee, der wird mit Daten gefüttert einfach über den Menschen und ist so, okay, sein Umfeld, viele Latinos und Schwarze, ja, er wird wieder rückfällig oder so.
Ja, weißt du, okay, das sind die Vorteile.
Da fließen wahrscheinlich noch minimalere Sachen mit ein. Also zum Beispiel diese Yuval Harari hat ein Beispiel erzählt und ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar in Charge, also das wird tatsächlich auch eingesetzt. Und zwar, wie viel Prozent Akku hast du in dem Moment, in dem du den Kredit beantragst bei einer Bank? Ja? Und Leute, die unter 10% Akku haben, sind weniger vertrauenswürdig für einen Kredit als Leute, die einen vollen Akku haben.
Keine Ahnung, was der sich da reinzieht. Ich muss sagen, je mehr ich über Yuval Harari höre, desto mehr komme ich zu dem Schluss, der Typ ist cringe AF.
Nee, das... Entschuldigung.
Alles gut?
Nee, das glaube ich gar nicht, sondern das sind so Detailinformationen. Natürlich ist die Akkuleistung wahrscheinlich nur ein Teil von 500 Informationen, die so ein Kredit-Evaluierungsprogramm irgendwie sammelt über dich. Aber es ist ein kleiner Teil davon. Und das ist natürlich, und das ist das Verrückte, ja, diese Unmengen an Informationen, die, was weiß ich, 500 bis 1000 oder 2000 Mini-Informationen, die setzen sich dann dran zu dieser Analyse. Ja, und die werden dann mit allen Datensätzen von allen anderen Usern irgendwie abgeglichen.
Ja, also was ich sehe, ist dieses Programmierer programmieren das. Und klar, wenn da irgendwelche Geeks sitzen und sich denken, ja, Moment mal, aber wenn jemand wenig Akku hat, dann ist er ja überhaupt nicht vertrauenswürdig. Und wenn der das einprogrammiert, klar, dann stellt das ein Problem dar, in dem Moment, wo das wirklich umgesetzt oder in Betrieb genommen wird. Aber sich da immer dann so in Szenarien reinzudenken und dann zu sagen, ja, okay, guck mal, das ist möglich und deswegen ist das wird's passieren und so, das weiß ich nicht, ob das irgendwas bringt, oder?
Naja, das ist halt das Verrückte natürlich an Technologie, alles, was machbar ist, wird natürlich auch gemacht. Also ich meine, als vor 20 oder 30 Jahren...
Ja, aber ja nicht automatisch von der breiten Masse oder nicht automatisch auf großer Ebene.
Ja, aber es wird ja immer, es gibt ja immer so, so Einheiten, die so quasi voranschreiten, dann irgendwelche Pflöcke einrammen und dann geht die breite Masse hinterher. Also nur jetzt als Beispiel, als vor 30 Jahren, glaube ich, Dolly geklont wurde, das erste Schaf, ja, dann ist der damalige Präsident der USA hat eine Erklärung abgegeben, nein, wir klonen jetzt aber nicht Babys, aber gentechnisch veränderte Babys, das ist wirklich tatsächlich in der Diskussion. Mhm. Ah, also ich meine, das ist die wissenschaftliche und medizinische Diskussion, dass man sagt, okay, wir greifen schon relativ frühzeitig ein, um zum Beispiel Genkrankheiten
ja, zu verhindern. Ja, also, aber ja. Ist ja jetzt auch nicht so, ich meine, wenn du sagst, 20 Jahre ist das her, ist jetzt auch nicht so, ich bin nicht in der Schafindustrie oder so, dass wir jetzt, dass die ganze Zeit geklonte Schafe rumlaufen oder nicht. Also das ist jetzt so, oh krass, wir haben es irgendwie hinbekommen, aber das ist doch nichts, was dann irgendwie auf großer Ebene weitergeführt wird, oder? Oder bin ich einfach gerade zu unbelesen dafür, dass ich nicht mitbekommen habe, dass das Schafeklonen ein riesen Geschäftszweig ist mittlerweile? Für diese Jacken, die Flair immer trägt.
Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal in die Verlegenheit kommen, in diesen, so James Bond-mäßig in diesen Keller eingeschleust zu werden, wo dann diese Schaffarmen sind und dann ich hab's entdeckt.
Das könnte einfach... Das könnte einfach ein Labor mit irgendwelchen Schafen sein, als ob man checkt, dass die genauso aussehen. Die sehen eh, für Menschen sehen eh alle Schafe genauso aus, oder nicht? Und so, oh krass, guck mal, die beiden sehen, die haben die bestimmt geklont, Alter, krank.
Hier gibt's Schafe mit drei Köpfen.
Und dann am Ende kommt der Plot-Twist. Aber ist euch mal aufgefallen, keins von diesen Schafen hat Leukämie. Ja, Mann, gut gelaufen, Alter. Wir haben es mal wieder geregelt.
Guck mal, das bei Zurück in die Zukunft gab es irgendwie diese Hoverboards oder diese freischwebenden Skateboards. Die gibt es bis heute nicht, natürlich nicht. Aber es gibt so viele andere Sachen, die einfach viel krasser sind. Social Media oder also kommunikationstechnologisch. Ich glaube, die Zukunft wird krass, auf eine andere Art wahrscheinlich krass. Wahrscheinlich werden wir immer noch dieselben Klamotten haben und so. Und wahrscheinlich wird Karl Kanai in 30 Jahren wieder ein Revival erleben. Hey, who knows?
Hoffentlich nicht.
Aber nichtsdestotrotz, die Leute arbeiten dran und Mark Zuckerberg hat jetzt Metaverse an den Start gebracht und das ist halt wie Second World 2.0 noch krasser. Du kannst jetzt noch schmecken, riechen, irgendwas. Natürlich ist das alles so Zukunftsvision. Oh, wir werden unseren Stuhl, Sensorium-Stuhl gar nicht mehr verlassen und werden dort irgendwie Sport machen und Liebe erfahren und dies und das. Natürlich wird es das in der Form nicht geben, aber in irgendeiner Form wird das Einfluss auf unser Leben und Arbeiten und alles
haben. Ja, Steiger, falls dir die Angst vor der Zukunft nimmt, wenn alles wirklich so weit kommt, dass nur noch Leute im Multiverse unterwegs sind, dann stehe ich mit so einem bunt bemalten VW-Van vor deiner Tür und sag, komm, Steiger, wir hauen rein.
Ab nach Amsterdam.
Erstmal nach Amsterdam.
Komm, Steiger, wirf dein Handy weg. Wir fahren mit diesem alten Dieselfahrzeug. Ja, und dann müssen wir uns so von Dieseltankstelle zu Dieseltankstelle hangeln. Und irgendwie
wir haben noch Heizöl. Wir nehmen Heizöl, Steiger.
Ja, und dann nach in Richtung Osteuropa, weil dort gibt's noch Diesel und dort ist jetzt G5-Netz noch nicht ausgebaut. Und dann.
Aber ich weiß nicht, Steiger, so kranke Zukunftsmusik ist es gar nicht mit diesem Metaverse. Das ist schon so weit fortgeschritten. Also von Facebook selber ist ja auch Oculus. Die haben ja diese Oculus Quest 2 rausgebracht und da kommt noch eine neue. Und da ist schon alles aktiv darauf ausgelegt, im Metaverse zu funktionieren. Und die werben auch schon damit, wenn du die Brille kaufst und so.
Siehste? So siehste, Mauli, Cass ist mein dein Mann, VR-Experte, der versteht es. Der versteht es, der ist Futurologe, der hat das studiert.
Ey, ich sag gar nicht, dass es nicht irgendwo Geeks gibt, die das wirklich machen und dass das auch immer mehr werden, ja, wahrscheinlich.
Das wird salonfähig sein, aber das übelst ist, schnell, glaube
ich. Aber das ist ja kein Zwang dann. Weißt du, ich glaube nicht, dass man sich so zum Opfer dieses gesellschaftlichen Drucks dann, oh, aber alle sind jetzt hier auf, ne, keiner zwingt dich doch auf Facebook zu sein.
Ja, aber du warst trotzdem auf Facebook. Und jeder deiner Freunde und alle dieses ganze Peer-Pressure-Ding, du musst jetzt nicht an uns denken, wir sind 30 und älter, bisschen, Steiger in dem Fall, aber wenn du jetzt 14, 15, 16 bist, für dich ist dieses VR-Ding wird langsam normal, weil wenn du, du holst dir nicht mehr dann unbedingt die PS5 nur, also bestimmt auch, oder einen guten PC, aber das gehört dann einfach dazu, dass so die Oculus, dass die Oculus einfach so zu deinem Standard Gaming Setup oder allgemein einfach zu deinem Entertainment Setup gehört.
Ich glaube, in dieses Alter, was du beschreibst, wo man so anfällig ist für irgendwie Gruppenzwang oder irgendwie Bestätigung von außen und so, da geht man eh durch und das ist eh eine Phase, die man irgendwann hinter sich lässt. Deswegen sind wir auch nicht mehr auf Facebook und deswegen denken wir jetzt nicht drüber nach, wo wir diese Oculus herkriegen.
Ja, aber alle sind auf Instagram.
Ja.
Alle sind auf
Instagram. Und auch aber das wird wird ja irgendwann aufhören. Weißt du, das ist ja, man ist ja nicht für immer gefangen in irgendeinem. Also so, wenn es einem zu doll wird, dann kann man ja immer noch raus. Es ist ja nicht so, dass dann irgendwie.
Ja, aber man gewöhnt sich halt so hart daran. Das ist wie, wenn du ein halbes Jahr nur in deinem Zimmer chillst und dann sagt zu dir jemand, geh raus. Und es ist auf einmal voll komisch. Das wird ja nicht weggehen. Und ich meine, die Industrie wird da ja auch keinen Halt davor machen, das immer kranker zu bewerben und immer krassere Grafik in dein VR-Leben zu bringen und so. Weil VR fängt jetzt an und hat gefühlt PlayStation 1-Grafik. Allein in diesem VR-Ding gibt's viel mehr Steps, die nach vorne gemacht werden können, als jetzt bei einer PlayStation, die halt jetzt nach Jahren mit 120 Hertz läuft und 60 FPS, nachdem es die ganze Zeit nur in 30 ging und so. Und jetzt haben wir dieses VR, haben das direkt im Gesicht und jetzt kannst du diese Steps nochmal innerhalb dieser VR-Welt machen.
Ist ja auch wurscht, was in diesem Entertainment-Sektor passiert. Da wird wahrscheinlich einiges passieren. Viel wichtiger ist wahrscheinlich, wie unsere Arbeitswelten funktionieren, wie wahrscheinlich auch demokratische Prozesse in Zukunft vielleicht ablaufen oder auch nicht mehr ablaufen. Fakt ist auf jeden Fall, dass in dieser Metaverse-Welt zurzeit schon Grundstücke für mehrere Millionen Dollar gehandelt werden.
Leute mit zu viel Geld, ja, ne?
Also die kaufen dort Land.
Weil du auch vorhin irgendwie disruptives Management erwähnt hast. Ich habe so einen Ausschnitt von Elon Musk gesehen letzte Woche und ich würde dir den gerne zeigen, aber ich werde dir einfach kurz nacherzählen und dann möchte ich eine Reaktion von dir darauf hören. Und zwar hat er gesagt, Milliardäre zu besteuern ist das Allerdümmste, was man machen kann und so, weil, und jetzt kommt's, es gibt irgendwann diese Schwelle, die du überschreitest, dass du irgendwie mehr machst, als du konsumieren kannst. Und dann machst du dieses Geld nicht mehr für dich, sondern für dein Unternehmen. Und dann steckst du es in andere Unternehmen, damit die wachsen und so weiter und so fort. Und du hast entwickelst ein Gefühl dafür, was sich irgendwie, was zukunftsträchtig ist und was noch mehr abwerfen könnte und bla. Und dann sollst du, jetzt wenn du bewiesen hast, dass du so gut in dieser ökonomischen Welt funktionierst, dann sollst du das Geld dem Staat geben, der ganz offensichtlich überhaupt keine Ahnung hat, wie man mit Geld umgeht. Das sind alle so, jeder Staat ist ein Unternehmen, das mit mehreren Milliarden im Minus ist und dem soll ich jetzt das Geld geben?
Nee, es ist halt auch ein falsches Verständnis von dem, was ein Staat macht und was Schulden sind in so einem Staatshaushalt. Also natürlich hat ein Staat Schulden und Schulden ist der wahre Reichtum im Kapitalismus ja im Endeffekt. Ja, weil das muss ja dann alles auch wieder zurückgearbeitet werden. Also so je mehr tragfähige Schulden so ein Staat aufbaut, desto produktiver muss ja auch seine Bevölkerung sein, um das dann auch wieder zurückzuzahlen. Ja, also das ist auf der einen Seite ein Kreislauf. Deshalb versteht Elon Musk gar nicht den Sinn und Zweck von so einer Staatsverschuldung. Das Zweite ist, ein Staat ist kein Unternehmen, sondern ein Staat ist eben ein Staat und für den ist alles, was er ausgibt, Kosten, während für ein Unternehmen alles, was sie ausgeben, sind Investitionen. Ja, und deshalb kann man das gar nicht entsprechend vergleichen und deshalb kann ein Staat auch nicht eine schwäbische Hausfrau sein, die ihr Geld zusammenhält. Das würde gar nicht funktionieren. Aber das ist jetzt so ein bisschen die geldtheoretische Geschichte. So, da checkt einfach Elon Musk gar nicht, was Schulden in einem Staat überhaupt bedeutet und was das mit Währung zu tun hat und so weiter und so fort. Ja, das andere ist das, was wir neulich schon mal beredet haben, das ist dieser effektive Altruismus. Ja, ich habe unter Beweis gestellt, ich bin ein erfolgreicher Firmenchef, ich weiß, wie es läuft. Also dann lasst mich doch auch mein Charity-Geld oder mein Geld, das ich für wohltätige Zwecke oder für Wachstum oder sonst irgendwas verwenden will. Das, was ich ja auch die ganze Zeit sagen möchte, diese Leute im Silicon Valley, das sind richtige Diktatoren, Autokraten. Die finden Demokratie einfach scheiße. Die finden es einfach scheiße, wenn ihnen jemand reinquatscht. Ja, so ein Elon Musk, der möchte entscheiden. Und der hat's einfach, guck mal, ich hab's bewiesen und das weiß ich, wie es geht. Und wenn hier Leute in Afrika verhungern, naja gut, dann haben sie halt auf die falschen Projekte gesetzt und so weiter. Und ich mach dort dann eine neue Firma auf oder in Brandenburg, wirtschaftsschwacher Region, da mache ich die Firma auf und dann sage ich denen schon mal, wo es lang geht. Und diese beschissenen Wasserbehörden, die jetzt wegen des Grundwassers rumheulen, die sollen sich mal gehackt legen, weil
die machen eh Minus. Ich bringe
Wachstum. Genau. Was haben die schon geleistet? Guck dir mal die Regierung von Brandenburg an. Verschuldet. Die Opfer.
Ja, okay.
Das ist einfach halt eine komplett entgegengesetzte Denkrichtung und wie gesagt, er checkt halt einfach auch gar nicht, was er da sagt, weil ich meine, wo hat er seine Ausbildung oder wo haben seine Ingenieure die Ausbildung bekommen? Wie unstaatlich waren die Universitäten, auf die sie gegangen sind und so? Sind die alle auf die Elon Musk Hochschule gegangen? Wo haben die ihren ersten Kindergarten gemacht? Also mit welchen Straßen sind die zur Arbeit gefahren? Hat die alle Elon Musk gebaut? Der Typ ist ein Spast. Der Typ ist ein richtiges Opfer.
Das war jetzt nochmal so richtig Hip-Hop am Ende vom Rant. Das
hat gut getan, ja.
Okay. Entschuldigung bitte, aber Elon Musk, der regt mich echt auf.
Ey, ich weiß das, deswegen sage ich dir ja sowas auch, um sowas aus dir rauszuholen, um das Beste aus dir rauszuholen. Dann hast du mitbekommen, dass Dre sich scheiden lässt.
Ja, ich habe gehört, er musste 100 Millionen an seine Ex-Frau
zahlen. Ach man, ich habe ein kleines Quiz gemacht. Ich dachte, wie hoch ist die Scheidungsvereinbarung? 100 Millionen, 1 Milliarde oder 1,5 Milliarden? Und es waren natürlich nur lächerliche 100 Millionen.
Genau, weil im Milliardenbereich musste der Scheich von Dubai seine Ex-Frau abfinden. Das ist mal eine Scheidung.
Ja, aber boah, dass der Scheich von Dubai überhaupt an eine Frau Geld zahlen muss, ist ja auch schon fortschrittlich genug. Also. Ja, das ist super.
Das stimmt nicht. In der islamischen Gesetzgebung, das muss man ja wirklich dann auch zugeben, dass islamische Gerichtsbarkeit oder auch die Rechte der Frau im Islam gegenüber der Stammesgesellschaften, die davor geherrscht haben, auf jeden Fall fortschrittlich war und dass es da so eine Verpflichtung des Ehemanns gibt, für seine geschiedene Frau auch aufzukommen.
Natürlich.
Ja. Und dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, sich scheiden zu lassen.
Wir stehen auf Fortschritt.
Siebtes Jahrhundert Fortschritt.
Dann, ey, Freitag kommt ein neues The Weeknd-Album. Ich weiß nicht, ob dich das juckt, Steiger, aber mich hat das komplett excited, als ich das gestern gehört habe.
So fett, dass er nach dem VBT noch was macht. Ich freue mich so sehr darüber.
Ey, sag mal, sind wir jetzt eigentlich schon bei Themen der Woche?
Nach einer Dreiviertelstunde, ja, langsam vielleicht.
Ich würde aber gerne noch ein paar Songs spielen.
Oh bitte, ja. Spiel mal immer nur einen und dann den nächsten beim nächsten Take, weil ich habe überhaupt keine diese Woche. Ich habe irgendwie im Release-Radar nur Schrott gehabt und habe irgendwie nur so Soundtracks gehört und ich will jetzt keine Soundtrack-Sachen draufpacken, oder? Das ist irgendwie komisch.
Sehr gerne. Also ich habe ein paar gute Sachen gefunden, unter anderem, weil wir öfter mal über diese Grime-Culture mit Messer und Abstechen und was diese jungen Leute da in ihren Songs da die ganze Zeit erzählen. Von OTC, das ist ein Collabo-Track und der heißt No More Knives und es geht eben darum, so Kids, legt die Waffen weg, es reicht jetzt. Ist vielleicht auch ein sehr gut gemeinter Track von ein bisschen alternden Aktivisten in der Szene. Ich weiß nicht,
vernünftig, wie wolltest du
gut
sagen,
ihr Standing ist, aber der Track ist geil. No More Knives von OTC.
Themen der Woche.
So, also die Themen der Woche. Ich habe auf jeden Fall auch wahnsinnig viel gesammelt.
Also Lucianos Fruchtsaft haben wir, glaube ich, beide mitbekommen, oder?
Okay, den haben wir beide mitbekommen, aber der war, glaube ich, auch schon vor dem Jahreswechsel. Wäre schon zur letzten Sendung aktuell gewesen. Aber es gibt eine neue Geschäftsidee von EcoFresh. Zumindest steigt da bei einer Firma ein. Und zwar, wie heißt diese Firma?
Oh geil, bitte, bitte.
Fliegender Teppich und die stellt türkische Scooter zur Verfügung.
Oh geil.
Also ist eine türkische Firma, die Scooter zur Verfügung stellt, Fliegender Teppich. Kümmeltürke.
Nein, bitte.
Eine Firma, die Schnaps herstellt. Liefertürke, Lieferdienst für türkische Supermärkte oder Turkish Delight, die Baklava herstellen.
Boah, das könnte alles sein.
Es könnte echt alles sein. Also wenn ich Echo wäre, dann würde ich diesen türkischen Lieferservice sehen und denken, ja Mann, das ist die Zukunft.
Ey, ich bin so dafür, dass er 2 Jahre zu spät E-Scooter eingeführt hat, wie der Teppich heißen. Ich bin einfach nur, ich finde es nicht so krass realistisch, aber ich bin einfach dafür.
Warum denn? Der Scootermarkt, der muss disruptiv nochmal aufgemischt werden, auf jeden Fall.
Ey, ich war mal, das war genau die Woche vor dem ersten Lockdown, war ich so eine Bowl essen in so einem Laden und da haben so 2 so End-50er, würde ich sagen, so Businessmänner darüber geredet, ja, was glaubst du, wer die Scooter Wars für sich entscheiden wird? Ja, die Scooter Wars, das wird jetzt spannend nächstes Jahr und so.
Aber wahrscheinlich so Battlebots, Alter, dann muss der Tierscooter muss gegen den anderen Scooter antreten, dann fahren die so gegeneinander und gucken, welcher überlebt.
Scooter Wars. Fliegender Teppich. Ja, nee, ich glaube Liefertürke mit dem.
Ich glaube auch, aber ich route einfach nur für den fliegenden Teppich.
Ihr habt aber recht, es ist tatsächlich liefertürke.de, ja. Lieferdienst für türkische Supermärkte. Ja, und EcoFresh ist auf jeden Fall der Main-Werbeträger dafür. Dann ist mir aufgefallen, Qualitäter gibt es nicht mehr.
Okay, wo ist schon Ramo und Massiv haben sich auch mal irgendwann.
Ja, aber geäußert. Massiv hat ein Statement rausgebracht, allerdings auch schon vor der letzten Sendung. Das ist so quasi eine alte News. Aber wo er gesagt hat, hey, ich habe einfach keine Zeit mehr, mich hundertprozentig um andere Künstler zu kümmern. Ich habe jetzt gerade noch andere Angebote an andere Geschäftsfelder, um die ich mich kümmern muss. Und es wäre ungerecht, jungen Leuten da irgendwie falsche Versprechungen zu machen. Deshalb lasse ich los. Und Qualität war eine tolle Zeit, aber gibt's nicht mehr.
Er hat da auch recht, aber bei andere machen es immer noch. Am Massiv, da ist einfach wieder dieser, was man so süß an ihm findet.
Das gell? Löwenherz.
So, ich kann nicht mit ganzem voll. Herz dabei sein, dann mache ich's auch nicht. Voll schön. Eigentlich voll der süß, schöne Gedanke.
Und das Qualitäter-Logo wird trotzdem überleben, so. Es bleibt trotzdem für immer.
Auf meiner Brust.
Siehste, hätte ich vor Jahren machen sollen, bin nicht mehr mit ganzem Herzen dabei bei dieser Hip-Hop-Scheiße. Ich höre auf, ich lass los.
Klasse verpasst, da fehlt dir das M. Braveheart.
Ist mir nicht gelungen, deshalb jetzt mit vollem Herzen wieder zurück. Hey, es gibt eine neue MC Ren-Doku.
Auf Netflix?
Nein, auf YouTube. Schade.
Auch gut.
Habe ich ihn entdeckt im Feed von meinem Mann Falk Schacht. Ja, ich habe sie tatsächlich nur angefangen zu hören und zu sehen, aber vielleicht eine Empfehlung, vielleicht können wir da nächste Woche auch nochmal drüber sprechen.
Ey, lass uns das beide komplett gucken und dann machen wir ein
Review.
Ein Review nächste Woche.
Oh, nee, Reaction. Wir machen ein Reaction-Video.
Oh, live. Ja, Mann. Wie lang ist die so? Stunde? Dann haben wir eine Folge.
Nee, 21, also der eine Teil ist auf jeden Fall nur 21 Minuten. Dann habe ich eine News aus der Berliner Wohnungskampf oder aus dem Berliner Wohnungskampfszene und die ist wirklich sehr, sehr ermutigend. Und zwar gab es in der Habersaatstraße einen gesamten Wohnblock, der seit Jahren leer steht und der Besitzer möchte ihn auch abreißen lassen. Vollkommen intakte Häuser, aber ist natürlich da in der Mitte, also da U-Bahnhof Schwarzkopfstraße oder wie heißt es jetzt, Naturkundemuseum, in der Mitte der Stadt natürlich auch super. Super.
Geil, da wurde ich mal abgezogen.
Also super Gold wert wahrscheinlich dieser Bauboden und deshalb möchte er diesen Wohnblock aus der DDR irgendwie abreißen und da wahrscheinlich neue Townhouses hinbauen. Aber vor 2 Wochen sind da Obdachlose reingegangen, haben dieses Haus besetzt und sie haben es durchgekriegt. Am 30.12. sind 54 Wohnungen für Obdachlose eingeweiht worden und die konnten dieses Haus beziehen.
Ja, let's mega, go!
Kings and Queens.
Mega Erfolg.
Einfach geholt. Ey, das denke ich mir eh voll oft, ne? Obdachlose müssen so ein krasses Verständnis von der Stadt haben. Die müssen Orte kennen, die wir alle überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und dann sowas wie so ein leerstehendes Haus, einfach so, hä, wenn wir hier noch intakte Wohnungen, lass hier einfach reingehen und dann daraus was Parlamentarisches erwirken, voll geil.
Ja, freuen also dass es überhaupt funktioniert hat in Berlin, ist ein wahres Wunder, weil normalerweise sind hier Besetzungen ja innerhalb von 24 Stunden irgendwie Geschichte. Keine Ahnung, ob
gab's der irgendwas Besonderes, von dem man weiß, dass das dazu geführt hat, dass es doch geklappt hat?
Ich glaube, das war auf der einen Seite diese extreme Kälte. Ja, okay, das, also so quasi so bei minus 13 Grad kannst du keine Leute auf die Straße setzen, die dann noch nicht mal mehr in den U-Bahnhöfen chillen müssen dürfen, weil sie nicht geimpft sind oder so. Und das hat wahrscheinlich so einen kleinen Ausschlag gegeben. Und auf der anderen Seite muss sich auch der Senat und der Bezirk irgendwie da nicht quergestellt haben. Also es war wohl irgendwie so politisch Druck auf den Kessel, dass die Verantwortlichen da eben keine Räumung durchgesetzt haben. Vielleicht auch, und das kann ja sein, dass dem Bezirk auch schon seit Jahren aufgefallen ist, hey, dieses Gebäude steht seit Jahren leer aus Spekulationsgründen und so, da schieben wir jetzt einfach mal einen Riegel davor.
Krass. In welchem Bezirk zählt das? Ist das schon Mitte oder ist das noch Wedding?
Das ist Mitte. Das ist genau hinterm Naturkundemuseum im Endeffekt. Also da, wo es zum Bundeswehrkrankenhaus geht. Also es,
beim BND? Es ist schon,
ja, genau. Beim BND.
Krass.
Genau.
Und noch was passiert? Irgendwas Verrücktes?
Ja, natürlich. Habt ihr das? Eigentlich könnte man ein kleines Zitate-Raten draus machen, aber ich gebe ja jetzt mal keine Auswahlmöglichkeiten. Aber wer hat's gesagt? Für mich bist du aber jetzt offiziell ein Schwanz. Mehr nicht.
Bushido
hat einfach
Flair.
Ja, oder Flair.
Geiler, satter Satz, finde ich.
Für mich bist du auch nur so ein Schwanz, Digga.
Das ist, aber für wen ist das eine Erkenntnis?
Für Flair ist auf jeden Fall. Aber auch, warte mal, könnte das nicht auch so Ali über Bushido gesagt haben, mäßig? Da war doch auch was.
Ich muss übrigens sagen, Steiger, seit wir den Rapper mit B nicht mehr erwähnen oder nicht mehr stattfinden lassen, News recherchieren sich so viel schneller, wenn man schon von vornherein weiß, nee, das nicht.
Ich gucke es mir ja immer noch an, weil wir können ja News draus machen über den, dessen Namen man nicht sagt. Aber an dieser Stelle war es auch nicht der, dessen Namen wir nicht mehr sagen, sondern es war Kianosch über den, und ich wusste nicht, dass es ein Beruf ist, aber YouTube Unpacker. Wie heißt das? Unpacker?
Adlerson.
Ah. Adlerson.
Unboxer, genau. Glaube ich eher so. Unboxing.
Unboxer, genau. Er ist ein Auspacker.
Leidenschaftlicher, hauptberuflicher Unboxer.
Leidenschaftlicher Auspacker. Also bei Amazon gibt es die Picker und die Packer. Und dann gibt es auf der anderen Seite den Adlerson, der ist den professioneller Unpacker. Auspacker. Das ist echt wirklich geil. Also Kianosch hat sich auf jeden Fall, der kam mit seiner Box irgendwie nicht gut weg bei Adlerson. Der sich das in so einem Reaction-Video angeguckt. Und das war wahrscheinlich kein guter Marketing-Move, weil er ist von Minute zu Minute ärgerlicher geworden über diesen Adlerson. Und damit hieß es, für mich bist du aber jetzt offiziell ein Schwanz, mehr nicht. Oh, wie gesagt,
den Titel wirst du erstmal nicht mehr los. Ja, schade.
Ja. Ey, dann gab es ein anderes Zitat, das war auch sehr schön. Wer hat es über wen gesagt? Find es schäbig, wie ihr mit euren Kindern hausiert, nur weil du bald in den Knast gehst. Trotzdem, ja. Pass auf, jetzt kommt's, trotzdem alles Gute.
Ja, Jesus, über den dessen Namen ich mir nennen.
Genau. Und dann hat mich wirklich was gewundert. Flair kriegt wohl, der hat wieder Beef mit irgendwem. Also gut, man weiß nicht, mit wem er Beef hat, aber ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall schicken ihm seine Fans irgendwie Nacktbilder und Nacktvideos von dem, mit dem er Beef hat, zu. Und dann sagt er, ey Leute, hört auf, mir irgendwelche Nacktfotos zuzuschicken, nur weil ich mit ihrem Rapperfreund Stress habe. Es gibt Grenzen. Und das finde ich wirklich, das ist eine Erkenntnis für mich. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, bei Flair gibt es keine Grenzen.
Aber das ist doch auch nur,
genau,
das ist doch so ein Subliminal-Diss, glaube ich eher. Das ist eher so, ey Leute, ich kriege die ganze Zeit Nacktfotos von einer gewissen Rapper-Freundin. Das ist doch, was er sagen will. Und er macht dann so, Leute, es gibt Grenzen, reiß hier mal zusammen.
Ja, zeig mir nicht die Bilder, ich sehe die zwar alle. Und der Rapper, um den es geht, der sieht auch ganz genau, dass ich Nacktbilder bekomme, aber so richtig öffentlich
das,
machen wir es nicht.
Das
aber
ist genau wie diese Rapper, die so schreiben, ihr 18-Jährigen, hört mal auf, mir dauernd Nudes zu schicken, Mann. Das ist doch krank. In was für einer kranken Welt leben wir hier eigentlich? So, das, ja, genau.
Das trifft mich jetzt hart, weil ich komme so rüber als so der naive Onkel.
Nee, das ist ja völlig verständlich. Du kennst ihn ja auch und du wünschst dir ja, dass bei ihm irgendwas mal fruchtet. Das verstehe ich komplett. Aber ich glaube eher, dass das so ein, das,
ja, ja,
das ist definitiv so ein Ego-Ding.
So ein Ego-Subtweet einfach gegen den Typ.
Ja.
um den es geht. Der also heimliche neue Beef-Partner von Flair.
Aber das ist nur unsere Sicht darauf und deine Sicht darauf ist eine bessere und das heißt, dass du
in dir ruhst. Also wenn du recht hast, freuen wir uns mit dir einfach.
Wir haben beide recht. Guck mal, das offenbart doch, dass wir diesen Tweet auch geschrieben hätten.
Ja, genau. Es ist eure Realität, über die ihr gerade redet, oder?
Ja, wir sind ja auch Rapper.
Ah, okay. Der war auch subliminal, der Diss. Aber egal. Gut, gut, gut. Ich hab's verstanden. So, die letzte News, die ich gefunden habe, ist. Die letzte News, die ich gefunden habe, die ist. Kanye hat das Haus von Kim Kardashian gekauft oder das Anwesen.
Gegenüber. Gegenüber von
nein,
ihr.
Er hat. Nein, ja, das hat er auch gekauft, aber er hat auch so sein eigenes. Irgendwie, um es dann abreißen zu lassen.
Was? Also ich habe in News gelesen, letzte Woche, Kanye kauft das Haus gegenüber von Kim Kardashian, um ihr nahe zu sein.
Ja, und dann habe ich die andere News gelesen, dass er das Anwesen von Kim Kardashian gekauft hat, um das Haus dann abreißen zu lassen.
Ja, schade.
Und da habe ich nicht ganz verstanden, was ihr gemeinsames Haus, weil dann würde ich nämlich sagen, okay, das ist so quasi... Guck mal, da hat unser gemeinsames Leben stattgefunden.
Jetzt wird
abgeschlossen. Dieser Ort darf nicht mehr existieren. Da wird abgeschlossen. Und das hat mich wiederum, und da kommen wir jetzt zu meinem nächsten Musikwunsch, das hat mich wiederum an einen Song von Element of Crime erinnert.
Nice, jetzt geht's los.
Und zwar heißt der Song Weißes Papier. Und da geht's darum, dass er die Katze, die sie gemeinsam hatten, nimmt und sie ausschüttelt, um alles aus ihr rauszuschütteln, was sie jemals aus deiner Hand gefressen hat.
Oh Gott.
Ja? Und er wird alles vernichten und er wird alles tun, was sie jemals gehasst hat, Alter. Nur um alles abzuschließen, was mit ihr zu tun hat. Und insofern, Sven Regner, Kanye West, Brothers im Geiste.
Mit Therapie wäre günstiger gewesen.
Mauli und Steiger.
Ey Steiger, ich bin ehrlich, ich habe nur ein Zitat, ne? Aber das ist dafür richtig schön.
Boah, ich habe so viele.
Geil, her damit. Okay, dann mache ich schnell meins und dann reißt du dich ein. Pass auf, das sind meine Day Ones und mit denen bin ich noch close. Und die verstehen auch, wenn du mal nicht so viel Zeit hast. Weil wir sind alle erwachsen und man sieht sich halt nicht jeden Tag. Aber das sind auch Leute, die kann ich nach 3 Jahren wieder sehen und es ist immer noch dasselbe. Und nicht auf einmal cringe und man weiß nicht, wie man acten soll. Sagte das Data Love, Bad Moms J, Shireen David oder Drake?
Okay, soll ich mal ganz kurz sagen, dass Data Love und Bad Moms J noch gar keine Freunde haben, die sie seit 3 Jahren kennen können, so mäßig. Weißt du, was ich meine?
Letztes Mal mit 8,
die,
Alter?
Die erkennen sich doch gar nicht mehr, so vor 3 Jahren, Bro. Da waren wir 12, jetzt sind wir alle 15 und sehen schon fast erwachsen aus.
Also, der Satz war so kompliziert. Ich würde tippen, das ist eine Übersetzung aus dem Amerikanischen und deshalb nehme ich Drake.
Ja, ich traue das aber auch Bad Moms J zu, dass sie es gesagt hat.
Es war Bad Moms J.
Ja.
Wirklich?
Ja, ja, ja.
Sag den Satz nochmal. Ich hab den nicht gecheckt, den Satz auch.
Das sind meine Day Ones und mit denen bin ich noch close. Und die verstehen auch, wenn du mal nicht so viel Zeit hast, weil wir sind alle erwachsen und man sieht sich halt nicht jeden Tag. Aber das sind auch Leute, die kann ich nach 3 Jahren wieder sehen. Und es ist immer noch dasselbe. Und es ist nicht auf einmal cringe und man weiß nicht, wie man acten soll.
Es ist so süß zu denken, mit 19 man wäre erwachsen, gell?
Auch das gehört dazu.
So kindlich und unschuldig.
Und auch sie wird genau diesen Satz mit 30 wahrscheinlich sagen. Ja. Aber das ist voll legit, Mann.
Ja, ist es auch. Ist
süß. Ich finde es so schön, wie da die Sprachen durcheinander fließen. Eigentlich hätte ich es da.
Ja, aber ich muss sagen, so ein bisschen so rede ich auch so. Ich würde jetzt auch so sagen, ja, mit dem bin ich close. So würde ich auch noch reden.
Deswegen hast du das Ohr noch an der Jugend.
Ja, Mann. Ist so.
Wir brauchen dich hier.
Stimmt.
Ich glaube, so rede ich auch bald oder 2022.
Das wäre doch ein guter Vorsatz.
Einfach, ey, wir können dir so Karteikarten machen, Steiger. Einfach, du musst nur durch so ein paar kleine Wörter, die du ersetzt in deinem alltäglichen Wortschatz, kannst du komplett jugendlich wirken.
Ah. Man kann dir dann auch immer die deutschen oder die richtigen Synonyme dazu schreiben und so.
Ja, ja,
voll. Dann weißt du immer gleich, in welchem Kontext du die Sachen auch einbaust und du wirfst nicht einfach mal ein Cringe an die falsche Stelle, das wäre nämlich Cringe sozusagen.
Aber ich ich finde du hast da durch deine Kinder, du hast noch ein ganz gutes Gefühl dafür, ja, du benutzt das eigentlich immer im richtigen Kontext.
Also wir steppen jetzt mal ab und machen mal die...
Step mal dein News-Game ab. Was ist denn noch passiert? Ah, nee, Zitate. Stimmt, du hast Zitate.
Nee, genau. Wir machen jetzt mal die nächsten Quotes, ja? Gott möchte sehen, dass wir erlöst werden in all diesen Beziehungen. Wir haben Fehler gemacht. Ich habe Fehler gemacht. Aber ich lasse nicht zu, dass andere Leute die Geschichte meiner Familie erzählen. Ich will diese Geschichte erzählen. Ich bin der Priester meines Heims.
Yo, yo, yo.
Große Worte.
Der Priester, glaube ich. Der, dessen Namen wir nicht hier nennen wollen, aber der im Zuge seiner Dokumentation die Geschichte seiner Familie selbst erzählt hat. Ex-Präsident Christian Wulff, der die wahre Geschichte erzählen möchte, oder Kanye West, der Priester seines Heims?
Also, es geht relativ klar in Richtung, dessen Namen wir nicht nennen.
Ja, aber zu offensichtlich. Deswegen nehme ich Kanye.
Aber ich glaube auch wegen Priester und so. Gibt es nicht auch bei WoW Priester?
Ja, aber nein.
Das haut schon hin, oder?
Ja, nein, man, Kanye sagt dann so, I'm the preacher of my home und sowas. Weißt du, was ich meine? Ja, true. Ja.
Meines Heims, ja, stimmt.
Nee, ja, deswegen, recht, ja, I'm the preacher of my home und so.
Das ist recht, das recht.
Wir gehen mit Kanye Steiger, wir loggen ein, Kanye West.
Schwarmintelligenz hat entschieden.
Ihr habt natürlich auch vollkommen recht. Es ist natürlich Kanye West, weil, kennst du was richtig, richtig gesagt? I'm the priest of my home.
Mhm.
Das ist es natürlich. Oder the priest of my house.
In irgendeiner Radioshow hat er das gesagt, wahrscheinlich.
Ja, er hat auch gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich vor dieses Mikrofon hier gekommen bin, aber jetzt sage ich's. Ich sag's jetzt einfach. So, ist ja auch klar, man kommt randommäßig, wird man vor irgendwelchen
Mikrofonen sonst ist er immer so bekannt dafür, sich einfach zurückzuhalten, so mit seiner Meinung. Und dann kommt er einfach mal vors Mikrofon und lässt raus.
Und denkt sich so, ey, egal, heute traue ich mich mal was.
Heute ist der Tag, wo mein Selbstbewusstsein wächst.
Endlich ist ein Mikrofon vor meinem Gesicht. Endlich kann ich mal alles sagen, was ich schon immer sagen wollte. So.
Ja, wirklich.
Endlich hört er mich
mal zu. Selten vorgekommen. Kanye West hat auch deutsche Flair, gell?
Ist auf jeden Fall ein bisschen so.
Würde Flair bestätigen.
Genau das, das nächste Zitat ist, genau das sollte die Message sein. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Es gab eine klassische Vermöbelung für mich und dann ein Jahr später konnten wir uns wie Männer in die Augen sehen und einen Song machen.
Vermöbelung.
Und das Ding ist vergessen, weil es eigentlich auch nur Quatsch war.
Ja, das ist ja jetzt, wer sagt Vermöbelung?
Axel Schulz über alle Gegner, die er jemals hatte. Rocky Rocchiciani über Henry Maske. Wusstet ihr, dass die einen gemeinsamen Song haben? Rocky,
stimmt, es geht nice ja noch try. Um den Song.
Nice try, Steiger.
Rocky, also der Rocky über Ivan Drago oder Sido, über Assad.
Ja, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, ist ja original sogar der Song. Also es werden schon die gewesen sein, ne?
Das waren auch die.
Geil, aber wo hat er die Geschichte erzählt?
Und zwar in einer neuen Dokumentation, die auf dem Hessischen Rundfunk läuft oder Hessischen Rundfunk lief oder so. War auch eine Fernsehdokumentation, gibt es natürlich auch bei YouTube. Und zwar, wie Rap nach Deutschland kam, so heißt diese Doku. Habe ich noch nie davon vorher gehört, haben mich auch überhaupt nicht angefragt.
Hä?
Total irre.
Was? Ja, aber okay, da merkst du halt schon, was Hip-Hop-Knowledge betrifft.
Also, aber ganz ernsthaft, nee. Ich finde es sehr, sehr erfrischend.
Einfach mal schön, nicht dabei zu sein.
Ich finde es wirklich cool, eine Hip-Hop-Doku gemacht wurde, ohne dass sie mich jemals angefragt haben. Ich glaube, das ist die erste, die ich auch wirklich angucken werde.
Naja, solange ihr das Lost Tape wiedergefunden habt, ist alles gut.
Können wir uns vielleicht wünschen, dass man eine Doku über die Zukunft von Deutschrap gemacht wird und nicht immer nur über die Vergangenheit, weil wo will man denn noch rumkramen? So, wir haben nur diese eine peinliche Deutschrap-Vergangenheit, die wir hier halt haben. Lass die nicht immer wieder aufwärmen. Lass uns lieber darauf fokussieren, was Cooles draus zu machen jetzt irgendwann mal. Das kann nicht immer wieder, ja, und damals, wisst ihr noch, die Stiebers, und dann kam die bösen Argo Berliner, da war auf einmal alles Straße und so. Ist doch okay. Lass uns mal bitte jetzt irgendwo hin moven, wo es
irgendwie cool wird. Oh, warte, Frankfurt kommt in die Szene, Leute, Frankfurt kommt.
Das muss man ja immer wieder über Torch-Dings und so, das führt doch zu nichts.
Und dann in 50 Jahren ist er immer noch mit dem Bürgermeister von Heidelberg unterwegs, zum 100.
Zum 100-Jährigen. Unser fünften Digital-Remastered von
Blauer Samt.
VR Edition. Laura Samt.
Du kannst jetzt im Torch seiner alten Kinderzimmer rumlaufen, wo er es aufgenommen hat. Sei live dabei.
Aber das ist das große Problem wahrscheinlich, dass diese Redakteure, die jetzt in den Schaltstellen der großen Medienanstalten sitzen und diese Dokus drehen dürfen, dass die wahrscheinlich in diesem Alter sind, wo sie halt noch so quasi die Stiebers damals aus dem Konzertgraben gesehen haben. Und deshalb, boah, wäre ja geil, wenn wir da noch eine Doku drüber machen könnten.
Dann können wir die treffen. Alter, überleg mal. Ja, voll.
Ja, also insofern, junge Leute an Start, drängelt euch rein ins Mediengewerbe und dann stehen die Chancen gut für ein paar Zukunftsdokus. Würde mich ehrlich gesagt auch mehr interessieren. So, jetzt habe ich aber noch ein richtig geiles.
Let's fucking go.
Wie ihr alle wisst, habe ich selber meine Erfahrungen mit Haarpigmentierung gemacht und habe seit längerem Interesse an diesem Bereich. Aus diesem Grund...
Welcher Glatzkopf kommt?
Aus diesem jetzt? Grund habe ich mich mit einem Partner dazu entschlossen, mein eigenes Haarpigmentierungsstudio im Raum Wiesbaden zu eröffnen.
Tata, Junge.
Wiesbaden?
Nein, stimmt dann nicht, gell? Ja, stimmt.
Ey, ich mein, kann
Separate.
Auch sagen. Oh, oh.
Separate. Sido. Kollega.
Ja, der hat keine
oder
Ahnung.
Oder Animus. Mehr.
Oder Animus. Oh, weil guck mal, gemein. Wenn du so mit sowas beschäftigst du dich nicht, wenn du Haare hast. Und Kollega ist so einer, von dem weißt du schon immer, der färbt sich den Bart, der hat noch so dieses, ja, ja. Der rennt seit 5-6 Jahren mit den letzten Restchen Haaren auf seinem Kopf rum.
Ja, ja, stimmt.
Ich habe den neulich gesehen, da hat er so seine Resthaare zu so einem Hitler-Scheitel.
Ja, genau. Ja, das, so, ich denk mir schon so seit Jahren, Bruder, lass doch einfach gut sein. Ist doch egal, Mann. Du bist groß, dir guckt keiner von oben auf den Kopf, du hast einen Vollbart, den du auch noch färbst, damit es voller aussieht.
Der ist,
so.
Nicht, der ist ja nicht so groß.
Ja, aber,
ich weiß nicht, ob
ja, aber
das
für
ist,
mich,
aber der ist nicht
Steiger
so groß.
Gegen mir gegenüber ist jeder groß, weißt du? Deswegen ist was anderes.
Also ich glaube, Animus hat nicht das Geld, um einen
genau,
Laden aufzumachen.
Genau, das hätte ich auch gesagt. Der hat nicht die Ressourcen, einen Laden aufzumachen. So auf.
Wer war noch Separate? Separate wäre natürlich sauwitzig. Ich glaube, den hast du nur wegen Mainz und Wiesbaden-Dings reingenommen. Ja, ich würde jetzt auch mit Kollega gehen.
Was mit Sido, mit seinen grauen Haaren und so?
Ja, aber... Achso, es geht ums Pigmentieren, gell?
Ja.
Ja, trotzdem nicht. Sido,
aber Wiesbaden,
Sido,
wie random
Sido steht doch auch dazu. Wenn der dafür werben würde, dann würde er sich das selber machen und sagen, guck mal, wie geil das bei mir aussieht. Stimmt. Deswegen, Sido ist Raussteiger. Sido, so kannst du uns nicht.
So kannst du uns
nicht ködern. Nee. Wir bleiben standhaft. Wir bleiben bei Kollega. Oder Separate, einfach nur, weil es eine lustige Antwort ist. Aber ich sag Kollega, weil ich mir wünsche.
Ihr bleibt bei Kollega?
Ja.
Tada! Es war Animus.
Nein! Oh,
Alter, Animus mit erst guter Junge-Lohn hat er erstmal so Dings neues Startup gegründet.
Ach, stimmt. Ronin ist ja Gold gegangen. Das haben wir ganz aus der Rechnung gelassen. Das haben wir alle.
Wie viel hat er davon
gesehen? Animus hat sich tatsächlich die Haare pigmentieren lassen. Das hat er auch irgendwie öffentlich gemacht in irgendwelchen...
Welche Haare?
Haupthaare. Und zwar ist das tatsächlich
aber
irgendwie
der
so...
Hat der Kopfhaare?
Also so wie ich das verstanden habe, ich weiß gar nicht genau, was man bei Haarpigmentierung macht, aber dies ist auch als Micro-Hair-Pigmentation oder Scalp-Micro-Pigmentation bezeichnetes Verfahren, umfasst die optische Haarverdichtung durch Farbpigment. Ah ja, doch, klar. Es ist eine Art Tätowierung. Mhm. Also so quasi, dass du das so...
Also optische Verdichtung.
Mhm. Ja, um lichte Stellen einfach...
Die Pigmente kaschieren die helle Kopfhaut und lassen die Haare dichter und voller wirken.
Ey Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich habe so, nachdem ich Diabetes bekommen habe, so mit 18, 19, hat's bei mir angefangen... dass die Haare ausgefallen sind. Ich laufe mit einer Glatze rum, seit ich gefühlt 22 bin. Ich verstehe diese Leute nicht, die das so, Bro, steh doch einfach dazu. Es ist so krank viel peinlicher, mit sowas rumzulaufen, als einfach zu seiner Glatze zu stehen. So, was soll das? Man, ihr seht aus wie Puppenköpfe. Das ist so übelst peinlich.
Weißt du, ich finde, da muss das jeder selbst abwägen. Wenn sich jemand mit einem aufgemalten Dings geiler fühlt. Hab jetzt gerade mal geguckt, ob man irgendwas von Animus findet, was irgendwie... Aber das sieht alles nicht
normal,
so tätowiert ja, aus, keine Ahnung. Der Bro macht sein Ding.
Ach, stimmt.
Doch. Ich würde sagen, das ist richtig gut gemacht.
Ja, ja.
Oder? Das ist einfach nur richtig
gut. Ich finde einfach die Aussage geil. Auch, ey, wer mich kennt, weiß, ich interessiere mich für Haarpigmentierung. Schon mal eine sehr geile Einleitung. Ich habe auch mitbekommen, dass Animus diese Woche so ein Statement gepostet hat, weil Shirin in ihrem Jahresrückblick auch offenbart hat, dass ihr Vater gestorben ist im Sommer. Und er hatte irgendwie eine Zeile, dass er immer gesagt hat, ja, und ich fick Shirins Mutter, damit die endlich mal einen Vater hat. Und er hat dann gesagt, das war nicht so gemeint und so, und da ist eine Grenze erreicht und ich habe das auch selber gesehen und so. Wir haben zwar Gründe für einen Beef, den keiner weiß, aber egal, da wurde trotzdem eine Grenze überschritten und das war nicht cool und ich wusste nicht, dass der tot ist. Ich dachte, der hat sie nur die Familie verlassen. Ah, dann wär's eine coole Line. Naja. Mhm. Fand das irgendwie so geil, dann noch so in das mega woke Statement noch so zu packen, aber ich habe schon meine Gründe, also wir haben ein Beef und das weiß keiner warum, das war jetzt nicht aus der Luft gegriffen, da gibt's auch wirklich Gründe. War ich so, oh Junge, Alter, dann sag doch gar nichts, Alter.
Und das mit der Mutter tut mir nicht leid übrigens, weil die hätte ich ja trotzdem noch gefickt, weil die ist ja noch am Leben.
Aber eben, wenn der Vater tut, ey, oh wow, Leute, ey, muss man auch eine
Linie ziehen. Ey.
Dann sag doch gar nichts.
Ey, diese Leute sind so Schmutz auf jeden Fall. Ey! Ja? Ich würde sagen, das Zitateraten von Pralinenmann, vielen herzlichen Dank, ich habe es bekommen, aber das nächste lesen Woche. Wir dann nächste Woche vor.
Nice. Aber ganz kurz, Steiger, du hast einen Follow-up-Brief von David bekommen, den möchte ich bitte hören.
Weil ich genau, den Follow-up-Brief von David, den lese ich jetzt vor in unserer Rubrik Briefe an uns. Gibt es aber noch einen Musikwunsch? Ja, es gibt noch Musikwünsche, weil die habe ja ich gesammelt. Und
wird einfach groß geschrieben bei euch, das ist so schön.
Und zwar, hey, es gibt seit längerem einen Rapper, der so immer mal wieder angeboten wird, so von so gewissen Promo-Agenturen. Und ich habe mir jetzt über die Feiertage endlich geschafft, auch mal anzuhören, Apsilon. Und da spiele ich den Ende Oktober erschienenen Titel Sport. Und ja, es ist wirklich jemand, den man auf dem Schirm haben sollte, könnte, müsste. Und bin mal gespannt, was daraus wird in Zukunft. Absalon mit Sport.
Es sind Briefe an dich und an mich. Es sind Briefe an uns.
Moin Mauli und Steiger und allen anderen. Hier ist mein Follow-up-Brief zum letzten Brief aus dem letzten Jahr. Danke erstmal fürs Vorlesen, direkt reingehört und gehofft, mein Brief ist nicht dabei. Tatsächlich hat mich der Gedanke echt lange bedrückt zu wissen, dass eure Hörer und Hörerinnen und wahrscheinlich auch ein großer Teil meiner Freunde diesen Brief hören wird. Ich habe den in einer Depri-Phase geschrieben und ein paar Tage später direkt bereut. Aber jetzt ist es raus und es war auch gar nicht so peinlich, wie ich den Brief in Erinnerung hatte. Überhaupt nicht, David, gar nicht. Der Brief war auf jeden Fall sehr emotional und uns hat er auf jeden Fall auch zu einigen Assoziationen bewegt. Diesmal fasse ich es kurz. Mit einem Happy End kann ich leider nicht dienen. Therapieplatz bin ich momentan am Suchen, nichts am Finden. Ich denke, den Struggle können einige nachvollziehen. Es ist ein ganzes Jahr vergangen und es ist tatsächlich eigentlich alles um mich herum auch schlimmer geworden. Aber das Schicksal hat die Balance gut gehalten und mir auch ein paar gute Dinge im Austausch gebracht, damit ich nicht komplett durchdrehe. Zu meinem Vater habe ich mittlerweile keinen Kontakt mehr. Scheiß auf die ganzen Familienkalendersprüche und blockiere einfach. Zu meiner Mom habe ich zwar guten Kontakt, aber sie ist auch seit dem letzten Brief ein Jahr älter geworden und momentan schon etwas länger krank. Sie meint immer, auch das gehört zum Leben, in gebrochenem Deutsch aber. Und noch ganz viele andere Scheißsachen, die neu dazugekommen sind, aber ey, ich habe gerade gute Laune und will die Last nicht mit ins nächste Jahr nehmen. Ich habe mich für nächstes Jahr nur vorgenommen, einfach weiterzumachen und hier und dort auch mal Pause zu machen. Eigentlich wie jedes Jahr. Ich muss in letzter Zeit oft an ein Interview mit Tua über sein selbstbetiteltes Album denken, in dem er Revue passieren lässt, was alles seit dem Erscheinen von Grau passiert ist. Den genauen Wortlaut kann ich zwar nicht wiedergeben, aber er meinte mäßig, als Grau rauskam, hätte ich nie gedacht, dass es mal so sein wird wie jetzt im Garten mit den Kids. Das Bild, das er damit malt, gibt mir Hoffnung für alles, was noch kommt. Ich hoffe euch allen geht's gut und die Welt ist bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihr das hier lest und hört, noch nicht untergegangen. Neues Jahr, neues Glück. Liebe Grüße, David. Bald 23, ein Jahr weniger, um doch noch was Handfestes zu machen, wie beispielsweise ein Studium. David, ganz ernsthaft, ich kenne Tua ja auch schon ein bisschen länger. Und was mir bei der Zeile aufgefallen ist, und ich will das jetzt nicht als Kalenderspruch machen, aber man muss Glück auch annehmen können. Ja, man muss sich selber auch Und das hört sich jetzt so induktiv.
Nein, Steiger, das ist komplett die Wahrheit, sag das.
Aber pass auf, man muss sich selber so viel wert sein, dass man sagt, ich habe auch Glück verdient.
Ja.
Man muss sich selber so mögen.
Preach, Steiger,
man muss sich selber wirklich so mögen. Und das hat Tura auch lange Zeit nicht gemacht. Und ich weiß, dass es jetzt heute besser kann als früher. Aber man muss sich mögen, um zu sagen, ich habe es verdient, glücklich zu sein.
Ja, ich gönne mir selbst. Ja?
Und das gönne ich dir und das wirst du finden. Und ich schwöre, 23 ist auch jugendlich verspannt noch. Aber das wird besser.
Ey, und vor allem auch, man muss da gar nicht so viel, oder das wirst du finden, bedeutet gar nicht, dass du irgendwas suchen musst, sondern das ist die ganze Zeit schon da und du checkst das erst irgendwann. Ach so, das ist ja eigentlich alles cool. So, ich muss ja gar nicht irgendeinem Bild entsprechen von, okay, ich habe Kontakt zu meinen Eltern. So, wenn du das Gefühl hast, das tut dir nicht gut, dann mach das nicht. Und wenn du irgendwie das Gefühl hast, oh, ich könnte hier mehr erreichen oder so, auch das wird irgendwann weggehen. Auch das wird irgendwann egaler. Und dir wird auffallen, oh krass, Familie, ja, stimmt, so einfach kann Glück sein. Okay. Ja, fett, cool.
Genau.
Und Steiger, auch du hast es verdient, ne? Auch du musst nicht den ganzen Tag an der Fassade hängen, um Geld zu verdienen. Auch du darfst mit diesem Podcast Geld verdienen und auch mit all deinen anderen Medienformaten. Das ist auch richtige Arbeit, was du da machst. Und auch das sind die Früchte der Jahre, die du eingezahlt hast, in denen du dachtest, ach Gott, ey, was wird das denn alles? Oh Gott, was wird denn das alles? Das ist voll okay, Steiger. Du hast das verdient.
Danke, ich nehm's.
Ja, natürlich. Wir schwimmen darin. So. Eine Frage habe ich noch an dich, Steiger. Wenn ich
Nein.
ihn stellen dürfte, wäre ich sehr glücklich.
Nein, ich wäre, aber...
Was?
Achso, aber ich habe jetzt noch ganz kurz einen Track. Und zwar Syllable Spill hat einen neuen Track rausgebracht, der auch ein bisschen in diese Richtung geht. Motivationsvideo zum neuen Jahr. Heißt auch bezeichnenderweise Brief passt jetzt an diese Stelle besonders gut. Syllable Spill und Brief.
Okay, perfekt.
Kannst du Steiger fragen?
Okay, pass auf. Also auch Thema Familie, ja. Und jetzt waren ja gerade Weihnachtsfeiertage und man hängt auch mit Familie rum oder viele haben mit Familie rumgehangen und hatten irgendwie wahrscheinlich unangenehme Gespräche oder sonst was. Mir ist dann an mir selber aufgefallen, also ich hatte davon abgesehen, dass ich das nicht hatte. Aber mir ist dann so, ich habe dann so an die letzten Jahre Weihnachten gedacht und dann habe ich so gemerkt, so diese Spannung auch gerade um Corona rum, die es in vielen Familien gibt, so irgendwie die einen sagen, das ist alles ausgedacht, die anderen sagen, nee, man muss den Booster eigentlich schon an 12-jährige Dings und so, da gibt's ja das breiteste Spektrum und viele Leute, die aneinander geraten und mir ist dann aufgefallen, wenn ich zum Beispiel irgendwie Leute in der Familie habe, von denen ich weiß, die haben so komplett konträre Ansichten, ich will das dann so richtig aus denen rausholen, ne? Ich will das dann manchmal hören, damit man so kurz eskalieren kann und dann einmal, und dann ist mir aufgefallen, wie dumm das ist eigentlich. So, warum, es gibt auch genug Sachen, die ich mit denen irgendwie auch teile, ne, wo ich irgendwie Ansichten teile oder wo ich irgendwie gute Erinnerungen teile oder sonstiges. Warum möchte ich das dann aus denen rausholen so? Und dann wollte ich dich fragen, gibt's das bei dir und hast du das irgendwann abgelegt oder ist das bei dir auch noch so, dass du so diese Reibung suchst?
Also ich muss sagen, das war ja so bezeichnend an Heiligabend, so bis 21.17 Uhr war alles cool, dann ging die große Impfdiskussion los. War wirklich auch witzig. So, aber wir haben es wirklich geschafft, das gut über die Bühne zu bekommen. Also wirklich, es gab eine harte Auseinandersetzung, also wurden wirklich Argumente ausgetauscht und am Schluss konnte man sich einigen, hey, eigentlich im Endeffekt wäre es besser, wir testen uns alle jeden Tag. Ja, weil Impfen halt eben auch teilweise ein falsches Gefühl von Sicherheit irgendwie vermittelt und einfach viele Leute rumlaufen, die asymptomatisch dann irgendwelche anderen Leute anstecken könnten, wie auch immer. Also es war eine wirklich relativ produktive Diskussion. Ich würde sagen, es gibt Situationen, da steht so der Elefant im Raum. Ja, du weißt, es gibt da ein Thema, das müsste eigentlich besprochen werden und keine Rede darüber. Dann ist es, glaube ich, wichtig, so richtig in die Vollen zu gehen und zu sagen, übrigens, wollten wir darüber nicht mal sprechen. So, weil dann bringt es ja nichts, über andere Sachen zu sprechen, wenn man immer genau weiß, so, ey, aber eigentlich müsste da dieses Thema eigentlich noch beredet werden. Und auf der anderen Seite aber muss ich halt sagen, dass ganz viele viele Sachen, von denen ich weiß, hey, ich habe eine komplett andere Meinung als die oder ich beurteile jetzt auch gewisse Sachen ganz anders. Was weiß ich, Flüchtlingskrise oder sogenannte Flüchtlingskrise oder sowas, wenn sowas ja im Raum steht und du weißt irgendwie so, hey, okay, die haben damit ein Problem, dann wird es ja trotzdem immer wieder ankommen und immer wieder auftauchen. Aber wenn man sich in seiner Argumentation und in seinem Wesen, glaube ich, sicher ist, dann kann man diese Dinge auch auf sich zukommen lassen, ohne da direkt so drauf zu springen wie so ein Bullterrier. Mm. Dann kann man die so kommen lassen wie so eine Welle und dann einfach schön zurückgeben wieder. Und ich glaube, das ist eine ganz gute... Und wenn diese Anspielungen, Andeutungen nicht kommen, dann braucht man das nicht forcieren.
Weil das ist eben, was ich mich gefragt habe. Ne? Also das war, wo ich eigentlich einhaken wollte, als du gerade meintest, ja, man hat diesen Elefanten, der im Raum steht und man weiß, man müsste eigentlich darüber reden und es macht jetzt keinen Sinn, über was anderes zu reden. Muss man? In ruhigen Momenten denke ich mir so, muss doch gar nicht. Also ne, man hält ja damit irgendwie so einen Strudel am Laufen, der so immer wieder und immer wieder... Und man dreht sich so im Kreis und irgendwie ist das doch auch nirgendwo hin so
richtig. Ja, aber gerade wenn du so in so einer Runde auch sitzt am Tisch und dann kommt irgendein Thema und dieses ganze Corona-Ding bezieht sich halt irgendwie aufs ganze Leben. Und dann kommt eh irgendeiner, der vielleicht erzählt, dass er in Urlaub will und dann kommt eh das Thema Boostern, PCR-Test, irgendwas. Und das Thema wird so oder so aufkommen, dann oder dann am Abend, gefühlt. Mm. Weißt du, was ich meine? Mm. Weil es halt das ganze Leben betrifft. Und egal, was du machen willst, bist du irgendwie daran gebunden, entweder dich zu testen, boostern, dies, das, und das Thema wird aufkommen. So.
Corona ist more likely, dass es aufkommt. Aber zum Beispiel, keine Ahnung, in der Wahlkampfzeit, ich wollte dann von meinem kleinen 19-jährigen Cousin hören, warum die FDP geil ist, und ich wollte ihm dann dagegen, weißt du? Yeah, und dann denke ich mir so, warum eigentlich?
Nee, gut, man hat ja auch teilweise so ein Sendungsbewusstsein, und ich glaube, man hat auch manchmal auch das Bedürfnis zu überprüfen zu wollen, ob die Argumente, die man hat, gut sind. Hm. Dass man das deshalb irgendwie mal rauskitzelt.
Wie so ein kleiner Comedy-Club in Mitte, wo man nur mal so Reaktionen testet.
Genau. Aber das Gute ist, ich glaube, es hilft einen selber und für die eigene geistige Gesundheit ist es auch wichtig, den Zustand zu erreichen. Und jetzt weiß ich nicht, wie man den erreicht, aber ey, nicht fanatisch sein. Man darf nicht fanatisch sein. Wenn man fanatisch ist, dann möchte man ja die ganze Zeit irgendwie so quasi die anderen überzeugen und so weiter. Aber wenn du nicht fanatisch...
Ja, dann prügelst du halt deine Meinung.
Hä?
Wenn du fanatisch bist, dann prügelst du deine Meinung den anderen ein, anstatt mit denen zu reden.
Ja, was ja
dann
nichts bringt. Was ja nichts bringt, weil die anderen denken dann so, okay, ja, das ist ein Fanatiker, dann mit dem habe ich...
Schreib mal nicht so viel, Junge.
Genau. So, und aus dem Grund, also wenn man nicht fanatisch ist, sondern einfach eine ruhige Gewissheit hat über das, was man so quasi denkt oder über das, was man so nachgedacht hat und eigentlich sich dann auch relativ sicher sein kann, dann kann man das auch mit ein bisschen mehr Wohlwollen, ein bisschen mehr Spaß haben. Und was ich halt auch so als Diskussionstaktik immer ganz, ganz gut finde und das deeskaliert, ist halt einfach, wie meinst du denn das? Was denkst du dir denn da darüber, wenn du den Satz sagst? Ja?
So in die Tiefe.
Naja, also es hat ja dann gewisse Gründe. Passt übrigens zu meinem letzten Musikwunsch, den ich jetzt habe.
Der Überleitungsboss.
Aber wirklich, heute bin ich der Überleitungsboss, aber es passt auch so gut, weil Afro, ja, von RAG, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, Grown Man Rap hat das, Falk Schacht genannt, ja.
Natürlich.
Afro hat eine neue EP rausgebracht. Grown Man Rap, ja. Afro hat eine EP rausgebracht, die heißt Akribie. Und da gibt es einen Track, den finde ich halt Wahnsinn, in seiner Staatstreue und in dieser Angepasstheit, also wirklich so, die heißt Kommentarspalter, ja, und es geht halt die ganze Zeit quasi nur um Querdenker und Leute, die ihre Maske nicht aufsetzen und wie dumm die sind und so. Und ich finde es total faszinierend, wie so ein Grown-Man-Rapper in diese Bundesrepublik so eingemeindet ist und so ein Teil der neuen Bundesregierung auch ist. Das gefällt mir richtig. Ich würde ihn auch gerne sprechen zu diesem Thema. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal die Gelegenheit.
Ja, hol dir doch mal einen Bunker, das wird Zeit.
Du bist so gemein. Ja. Du bist so gemein.
Offizielle Absage für die Rap-Woche.
Der Mauli, der nein, ist einfach Quatsch, man, so schnell, der man, ist so steige. Lustig. Alle lachen.
Nein, das ist voll der Quatsch. Das ist voll der und Quatsch. Guck mal.
Daneben
ich finde eh, dass die geilsten Sendungen, also ne, die geilsten Sendungen, außer die, in denen Kerstin neben mir sitzt, sind immer die, wo ich vorher denke, oh, was hat Steiger da wieder für Leute eingeladen? Keine Ahnung, wer die sind, was soll das alles und so. Und am Ende ist immer mega cool.
Kannst du Mauli fragen?
So, ich habe auch noch eine Frage an euch beide.
Ja.
Was sind eure Neujahrsvorsätze?
Oh.
Bro.
Oh, ich habe mir vorgenommen, mehr Musik zu releasen tatsächlich. Also so ein realistisches Ziel für mich ist vielleicht wirklich auch teilweise über einmal im Monat zu releasen. So, weißt du, was ich meine? So alle zwei Wochen oder so einfach.
Alle zwei Wochen?
Ja, weil ich einfach, guck mal, ich mache so viel Musik und jeder Song ist potenziell gut genug, um rauszukommen, weil ich ja selber mir denke, ja, ich weiß, was ich kann und ich mache sowieso keine Scheiße, wenn ich damit anfange. Und wieso soll ich nicht mal freier an die Sache gehen als so, boah, aber jetzt muss ich unbedingt was gesagt haben in dem Song, da muss die Message so drin sein, dass mir mindestens zwei Leute schreiben können, danke für den Song oder so. Aber ich will einfach mir selber in diesem Jahr mehr erlauben, freier Musik zu machen und auch mal nicht immer nur den ernstesten, diebsten Song der Welt rauszubringen jedes Mal.
True.
Das ist so ein bisschen mein, mich nicht mehr selber so ernst zu nehmen, aber nur halt was Musik betrifft. So als Person nehme ich mich eh nicht so ernst, aber als Musiker denke ich immer, ja, das ist meine Lebensaufgabe und ich muss den Leuten was mitgeben, ich muss meine Probleme teilen, damit es anderen auch besser geht und so. Aber ich möchte mir dieses Laster möchte ich mir einfach selber ein bisschen nehmen, weil es halt auch einfach nicht so ist. Das ist sowas, was man sich nur selber aufträgt. Ey,
Cass, gönn dir, akzeptier dich, nimm dich an.
Oder?
Kann ich nur sagen.
Finde ich geil. Ja, ich habe mir vorgenommen, mit Leuten nur Gespräche zu suchen, wenn ich in einem guten Mood bin. Also nicht mehr so mich zu stoppen, wenn ich so merke, oh, Adrenalinpegel ist gerade höher, dann rufe ich jetzt halt, gehe ich nicht ans Telefon, wenn du anrufst und bin so, ja, was denn, ja, nee, jetzt nicht, so, sondern warte dann lieber zwei Minuten und ruf dich zurück, wenn ich wieder cool drauf bin. Das ist,
das mache ich eigentlich immer so.
Mein Mut beschützen.
Ja. Okay.
Steiger, erzähl du.
Ey, ganz ernsthaft, ich habe keine so richtigen Neujahrs... Wünsche, weil bei mir gibt's es nicht irgendwie so, oh ja, ich muss jetzt hier Diät halten und ich muss jetzt mehr Sport machen oder sonst irgendwas, weil ich mache das eh ja, die ganze gut, Zeit, ja. Ich lebe eh gesund und insofern, ich will meine Projekte abschließen, aber das habe ich glaube ich letztes Jahr schon
gesagt. Ja, Zeitmanagement, Steiger, ich glaube, bei dir geht's nicht um so eine Ernährung oder Sport, bei dir geht's um Zeitmanagement.
Ja, auch und dann habe ich mir aber jetzt heute gedacht, warum? Ich mache die Sachen, die ich mache, mache ich doch gerne.
Ja.
Die können auch ewig. Ich kann auch ewig meine Projekte so weiterverfolgen.
Ja, das ist es ja. Eigentlich setzt man sich ja auch keine Ziele so, ich mach das jetzt in dem und dem Jahr. Du setzt dir ein Ziel und darauf arbeitest du gefühlt dein ganzes Leben lang hin. Mhm. Und alles, was halt passiert, kleine Ziele passieren dazwischen, aber es ist halt scheißegal, wann so.
Ja, voll.
Deswegen ist halt Quatsch.
So, und dann noch die Frage, gibt's heimliche Neujahrsvorsätze? Über die ihr nicht sprechen könnt, wollt, durft?
Ich weiß nicht. Vielleicht lieber nicht. Ja, vielleicht lieber ja. Nicht.
Weil das sind ja eigentlich die interessanteren. Aber da fragen wir dann am Ende des Jahres, ob ihr Raff Camora-mäßig die abgehakt habt.
Ja, Mann. Lass uns nächstes Jahr auflösen. Das wird mega geil. Dann sage ich, was ich hier gedacht habe in dieser Sekunde.
Ich bin dann auch wieder dabei.
Das ist ein Cliffhanger, Alter.
Das wär's. Ich würde gerne noch einen Song spielen, und zwar von Shanxi Dolly.
Ach man, ich dachte von Rocky und Ivan Drago, jetzt kommt er endlich.
Das wär's. Cool, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Nee, Shanxi Dolly, einfach ein guter Mut zum Rausgehen und einfach so, um euch in die Woche zu entlassen.
Geil. Steiger, das war richtig, richtig schön.
Ey Jungs, dankeschön fürs dabei sein dürfen.
Hä?
Ey, vielen herzlichen Dank, Cass, dass du das so geil supportet hast. Viel Spaß in Bietigheim.
Mach ein bisschen. Ich immer, ich bin Day One Woche.
Und ich wünsche mir für dich in diesem Jahr, Mauli, dass du bitte auch mal im Sommer nach Bietigheim fährst, um dann den Badepark Ellental für mich nochmal auszutesten.
Na gut, wenn du mitkommst.
Ich wollte gerade sagen, du kommst einfach mit, Steigi.
Wow, und dann wir alle in der Rutsche.
Ja so zu dritt, dass wir richtig Polonese. Schnell werden. Aber wir tun alle Speedo anziehen, dann tun wir die uns in den Arsch
ja.
und dann setzen wir uns so hintereinander, so damit wir fast Haut. Rausfliegen aus der Kurve. Ja.
Damn, Shorty.
Ey, ist das geil. Aber wirklich auch so als Kugel, weißt du, so als Dragon.
Ja, na klar, ey. Wir brechen den Streckenrekord, Steiger. Das ist unser Ziel für 2022 im Sommer.
Das
ist
geheim, du sollst nichts nächstes Jahr auflösen. What the fuck is?
Der kam spontan.
Und ich möchte, dass wir so schnell hintereinander rutschen, dass wir aufeinander knallen ja. und dann rausgeschmissen
werden. Ja, der schwerste als letztes. Ganz einfaches Ding.
Alles klar.
Ja, gut, Kids. Passt auf euch auf, ja.
Viel Spaß. Bis dahin.
Ey, Leute.
Tschüss.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao.
Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.